Lass dich nicht täuschen, habe ich das Thema überschrieben von heute. Das ist schneller gesagt als getan. Aktuell stehen wir ja, wie gesagt, in einer weltweiten Pandemie, die es in sich hat, uns zu täuschen. Ich muss nicht weit ausholen, denn alle haben ihr Erfahrungen gemacht mit Täuschungen rund um Corona in der Tagesnews oder wo auch immer. Wir fragen uns, wie wollen wir auf solche Sachen reagieren, wenn doch alles so unsicher ist. Und manch einer fragt sich, ist das alles nur eine Täuschung eigentlich? Es gibt ja eben sogar so Fake News, die heissen, oder wo davon reden, dass alles inszeniert ist. Ja. Corona hat tatsächlich das Potenzial, uns Menschen komplett in Bann zu ziehen. Und damit natürlich zu täuschen. Und die lang andauernde Unsicherheit hat es eben genau in sich, dass viele Täuschungen damit verbunden sind und auch nicht ganz ungefährlich sind. Viele Täuschungen in unserem Leben sind so ernst und gravierend, dass einem das Lachen tatsächlich vergeht. Deshalb habe ich als Einstieg ein paar Witze gewählt, wo man darüber schmunzeln könnte, über ein sehr ernstes Thema. Ich hoffe nicht, dass ihr es so versteht, dass ich mich darüber lustig mache. Aber manchmal ist es auch gut, wenn wir über Sachen lachen können, die in unser Leben hineingekommen sind, die eben ziemlich ernst sind. Könnt ihr es lesen? Also die ersten zwei, die Eisbären auf der Schule, wo jetzt dann gerade untergeht, der eine sagt zum anderen, das Coronavirus scheint sich zur wirkungsvollen Waffe gegen den Klimawandel zu entwickeln. Damit ist natürlich gemeint, dass die Flüger am Boden bleiben und so weiter. Dann unten links ist das Reisebüro vom Sparfuchs. Er bietet da 3 Tage Teneriffa, 14 Tage bleiben, wegen der Quarantäne. Oder die beiden Frauen, wer hat denn dir die Haare geschnitten? Keine Ahnung, er hat eine Maske getragen. Und oben links, oben rechts, da kommt man glaube ich noch eher raus, meine Frau hat gesagt, ich soll nur mit Mundschutz einkaufen gehen. Und dann geht er nackt und hat eine Maske noch. Also, Täuschungen gehören da mit Corona zur Tagesordnung. Was ist das Ziel von meinem Gottesdienst? Oder respektive von meiner Predigt? Ich möchte mit dir heute Morgen nachdenken darüber, warum wir uns alle viel mehr täuschen lassen, als wir eigentlich möchten. Wir Menschen wollen es oft nicht wahrhaben, dass das Ganze für uns doch eine relativ grosse Bedeutung hat, wenn wir uns täuschen lassen. Ein bekannter Mann, der euch wahrscheinlich auch noch irgendwie aus der Erinnerung bleibt mit seinen Büchern, hat einmal gesagt, es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als davon zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Das bedeutet so viel, dass auch wir als Christen schwierig zu überzeugen sind, dass wir uns täuschen lassen. Ich fange an mit einem relativ banalen Beispiel. Ich verwache am Morgen spät. Der Wecker hat zwar geklingelt, aber ich habe ihn nicht gehört. Ja, was ist meine Reaktion? Er hat sicher nicht geklingelt. Ich stehe auf und suche mein blaues T-Shirt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich's, wo es ist, aber ich bin sicher, ich habe es gewaschen. Das heisst, es muss im Gestell sein. Schlussendlich habe ich es gefunden in der schmutzigen Wäsche im Korb. Im Halbdunkeln lege ich 2 Socken an. Ich bin mir sicher, es ist ein Paar, aber im Büro merke ich dann, dass sie 2 Farben haben. Das Telefon klingelt am Morgen. Oh nein, sicher wieder der. Falsch verbunden. Er hat sich verwählt. Beide haben sich getäuscht. Ich gehe zum Kühlschrank. Kein Joghurt. Ich habe doch erst gerade 1 gekauft. Ich ziehe meine Schuhe an. Warum sind denn die so dreckig? Ich habe sie doch gar nicht benutzt. Draußen ist das Wetter gut, aber kaum bin ich unterwegs, fängt es an zu regnen. Ich habe mich geirrt. 2 Minuten lange doch bis zum Bus, oder? Doch, jetzt ist er mir gerade vor der Nase abgefahren. Und so geht es doch oft den ganzen Tag, wenn ich ein bisschen im Stress bin. Und am Abend stelle ich den Wecker und hoffe, dass ich ihn dann am Morgen höre. Stresspotenzial von so kleinen Täuschungen macht mit mir etwas. Ich möchte gerne ein bisschen aufmerksamer sein, ein bisschen mehr Geduld haben. Und meine Nächsten sagen, das ist doch typisch, oder? Wieder du. Oder? Aber gelingt es mir eigentlich auch wirklich, nicht täuscht zu werden? Ist es wirklich so einfach? Gibt es da eigentlich eindeutige Antworten? Was seht ihr da? Rechts zum Beispiel. Ralf, was siehst du? Eine junge oder eine alte Frau? Habe ich schon gedacht, ich auch. Wie sieht es denn bei anderen aus? Wer sieht eine alte Frau? Aber meistens Frauen. Nein, das war jetzt auch schon wieder eine Täuschung. Und was seht ihr im mittleren Bild? Genau, und die anderen sehen den alten Mann wie ich. Und links seht ihr entweder einen Indianer oder einen Eskimo. Also auch Bilder können täuschen. Und es ist ganz entscheidend auch, aus welchem Blickwinkel ich ein Bild anschaue und wie es auf mich wirkt. Es muss gar nicht heissen, dass eine Täuschung einfach immer falsch ist. Sie ist näher bei der Wahrheit. Der Mensch denkt, wer sich täuschen lässt, ist naiv oder selber die Schuld. Was so viel heisst, du kannst es verhindern, du Trottel, wenn du aufpasst. Aber stimmt das eigentlich? Ich möchte euch herausfordern, einen Moment darüber nachzudenken. Und zwar mit zwei Fragen. In welchem Moment bin ich einmal schmerzlich getäuscht worden? Und hätte ich es tatsächlich verhindern können? Denkt einen Moment darüber nach. Was dir jetzt möglicherweise in den Sinn gekommen ist, gehört vermutlich nicht zu den Banalitäten, die ich bis jetzt davon erzählt habe. Das ist etwas, das dir vielleicht tiefer gegangen ist und nicht so schnell vergessen kannst. Ich will dich herausfordern, willst du es erzählen? Gut, ich habe es gedacht. Also komm, super. Ich habe nicht ganz damit gerechnet, aber ich habe gehofft, dass du kommst.
Ich war einmal auf einer Reise in Schottland und dann bin ich mit einem Bärli gelaufen und dann haben wir plötzlich gemerkt, jetzt sind wir glaube ich am falschen Ort abgebogen oder irgend so. Und dann habe ich ganz überzogen, gesagt, du, wir müssen da durch, weil das und so ist. Und die Frau hat dann gesagt zu Mann, ja du, das stimmt, hey, ich sehe das auch so. Ja, wir müssen da durch. Ja, dann ist es nicht lang gegangen. Falsch. Und dann sind die noch untereinander gekommen. Die Frau und der Mann, ja, du hast immer alles besser und so. Und jetzt, nein, das stimmt und so. Und dann kann ich einsehen, dass ich völlig falsch gewesen bin, oder? Das war mir so etwas von peinlich. Haben die einen Krach bekommen, die beiden, weil ich so blöd geschwätzt habe, oder? Ich habe mich natürlich dann müssen entschuldigen. Also ich habe mich entschuldigt und so. Es war effektiv peinlich.
Danke vielmals. Ich hoffe, dass niemand das lacht. Will jemand noch etwas erzählen? Gut. Im Laufe der Jahre gibt es ja Haufen so unvergessliche Täuschungen. Sie sind schmerzhaft und bleiben deshalb in meinen Gedanken haften. Das kann auch heilsam sein, denn in ähnlichen Situationen kommen sie für mich vielleicht dann wieder in den Sinn und ich reagiere anders. Ich möchte euch von einer Begebenheit in meinem Leben erzählen. Vor 12 Jahren hat meine Frau wegen Erschöpfungssymptomen für 3 Wochen zur Erholung müssen ins Tessin. Ich war traurig und ungeduldig zugleich. Ungeduldig, weil ich es gesehen habe. Also ich habe es gemerkt, dass das so kommt. Und habe nichts machen können. Und das hat mich traurig gemacht. Ich wollte es verhindern und habe es nicht verhindern können. Da drin schwingt natürlich immer, ja, mir passiert das nicht. Ja? Und 6 Jahre später bin ich dann ebenfalls in eine Erschöpfung hineingerutscht. Für einige Wochen. Verschiedene Herausforderungen in meinem beruflichen und ehrenamtlichen Engagement haben mich belastet, mehr als ich das wollte. Und ich konnte nicht mehr abschalten. In so einem Moment ist mir ja schon, eben, wie gesagt, recht belastet. Und durch das, dass man dann auch nicht schlafen kann, ist dann die Restenergie bald am Ende. Durch entsprechende Massnahmen, ich habe Beruhigungsmittel genommen, meine Arbeitszeit verkürzt, Aufgaben, Verantwortungen abgegeben und auch eine Beratung in Anspruch genommen, bin ich dann in wenigen Wochen wieder zu Kraft gekommen und übrigens auch meine Frau. Auch wenn sie bis heute noch kein Reis ist, bin ich auch nicht. Bin ich nach dieser Täuschung über meine Energiereserven, die doch nicht so gross sind, wie ich gedacht habe, der gleiche geblieben? Nein. Die Täuschung, die hat mich verändert. Ich bin vorsichtiger und ängstlicher geworden. Letztes Jahr bin ich nach nur 4 Jahren im Verwaltungsrat von der Diakonie Nidelband zurückgetreten, weil ich gemerkt habe, dass ich mit dieser Belastung nicht mehr recht umgehen kann. Das hat mir leid getan, weil die Aufgabe hat mir sehr Freude gemacht. Aber ich habe gespürt, dass die immer stärker und grösser werdende Verantwortung, die im Laufe dieser Zeit, ohne dass ich das irgendwie wählen oder auch voraussehen konnte, ist einfach immer grösser geworden. Und die Angst, in solchen Situationen getäuscht zu werden, und der Verantwortung nicht mehr gewachsen zu werden, das hat mich dann nicht mehr in Ruhe gelassen. Und ich konnte nicht anders können, als nach diesen ersten 4 Jahren mich nicht mehr wählen lassen. Und den Stab zu einem aus meiner Sicht guten Zeitpunkt übergeben. Ich erfahre aus meinen Täuschungserlebnissen, und das ist nicht das Einzige, bin zunehmend im Alter natürlich auch noch die Wahrheit über meine Belastungsgrenzen. Ich bin immer ein bisschen hinten drin. Aber durch das, dass ich doch ein relativ gutes Wahrnehmungsgefühl habe, nicht ganz so schlimm, dass ich jedes Mal ins Fettnäpfchen trampe. Die meisten kennen mich immer als Daniel Düsentrieb. Allzeit bereit, wie es so heisst, auf dem Pfadigurt und motiviert für neue Projekte. Nicht selten sagen mir Menschen das und meinen, sie hätten dann also sicher nicht so viel Energie wie ich. Das schmeichelt zwar, aber es täuscht. Meine Energiereserve ist nur scheinbar grösser, weil ich spontan bin und in vielem auch nicht so in die Tiefe gegangen. In gewissen belastenden Situationen bin ich schwächer als ihr, bin ich ziemlich überzeugt. Aus dem Grund zögere ich heute viel länger, bis ich mich in eine verantwortungsvolle Position wählen lasse oder mich engagiere. Nicht selten höre ich dann, ja, aber weisst, Gott hilft dir ja in diesen Situationen. Menschen wollen mich ermutigen, du schaffst das schon mit Gottes Hilfe. Und ich weiss, nein, ich schaffe es auch mit Gottes Hilfe nicht. Natürlich erinnere ich mich dann an die Gottesmänner, die Aufträge von Gott bekommen haben und damit hoffnungslos überfordert waren. Gott hat ihnen geholfen, Mose, Jona, den Propheten und sogar Jesus am Kreuz. Sie alle haben Kraft von Gott bekommen, um die Aufgabe zu meistern. Ja, bin ich dann ein Feigling oder ein Drückenberger, wenn ich mich bei komplizierten Aufgaben schwer tue? Vielleicht. Ich will meine Gratwanderung zwischen der Schöpfung und der Kraft Gottes im Bewusstsein angehen, dass ich mich jederzeit in allen Lebensbereichen und Lebenslagen kann täuschen kann. Habe ich die Täuschung von der unbegrenzten Energiereserve von meiner Frau irgendwie besser beurteilt als sie? Oder nein, ich kann es anders sagen. Ich hatte das Gefühl, ich hätte unerschöpfliche Energiereserve, wo meine Frau in eine Erschöpfung gekommen bin. Habe ich mich getäuscht da? Ja, ich habe mich getäuscht. Im Moment der Täuschung werden mir von den Gedanken her und dem Motiv wird mir einsuggeriert, das schaffst du schon. Das geht schon noch irgendwie. Aber entsprechend sie auch der Wahrheit. Schlaflose Nächte sind für mich heute ein Warnsignal. Sie haben die gute Eigenschaft, mir zu zeigen, dass meine Belastung zu gross ist. Den Tag lang nicht mehr, um Sachen zu verarbeiten. Ich muss es auch nicht in die Nacht mitnehmen. Sie bieten mir aber auch die Chance, dort in die Tiefe zu gehen, wo ich zu oberflächlich war. Oder über Situationen nachzudenken, wo ich andere getäuscht habe oder mich selber. Deine und meine Erfahrungen zeigen, dass Täuschungen im Leben wir zwar nicht möchten und auch nicht lieben, aber in vielen Fällen sind sie nicht verhinderbar. Das zum ersten Teil. Jetzt gehen wir mal in die Bibel und schauen einmal, ob es da Leute gibt, die auch so Täuschungen erlebt haben. Nehmen wir mal den Petrus. Es gibt übrigens Hunderte. Das Wort Täuschung kommt, wie wir der Ralf gesagt haben, nicht viel vor. Ich habe es nicht einmal untersucht. Aber im Wesen erleben ganz viele Menschen Täuschungen, wo sie, also Gottesmänner Täuschungen, wo sie zum Teil bitterlich darüber geweint haben. Jetzt habe ich hier drei Texte, wo ich gut fände, wenn wir die würden kurz vorlesen. Einfach, dass wir mal den Petrus ein bisschen verstehen, wie er da in gewissen Situationen reagiert hat. Darf ich dir einmal den ersten Text geben zum Lesen? Kannst du gerade anfangen und das Mikrofon dann weitergeben. An deine Frau und an jemanden von euch. Ich könnte es noch ausjassen, wer.
Also, Berufung nach Lukas 5, 4,11. Als Jesus aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf den See und lasst eure Netze zum Fang hinab. Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische, ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Genossen, dem Schiff, zu kommen und ihnen zu helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knie Jesu nieder und sprach: Geh vor mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach.
Danke. Schnell einen Satz dazu. Also was ist denn da die Täuschung in dem ganzen Text? Der Petrus war ja in der Nacht draussen, sie haben nichts gefangen. Es hat Erklärungen gegeben dafür. Und jetzt kommt da ein Anfänger, wie Jesus war beim Fischen, und sagt: Geh nochmal raus und geh nochmal schauen. Petrus sagt: Nein, also komm jetzt. jetzt nochmal alle Netze packen und nochmal rausgehen, das macht so keinen Sinn. Ne? Das ist Täuschung. Ne? Und nachher hat ein Blankes ein Netz gepackt, wo er die Fische rausgezogen hat. Ne? Er ist auf die Knie und hat schlichtweg einfach sich wie aufgegeben, gesagt vor Jesus, ich verbeuge mich vor dir, du hast da etwas gemacht, was ich nie für möglich gehalten hätte. Daraus ist dann eine Berufung entstanden. Auf das möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Der zweite Text, auf dem Wasser war.
Zweitens, auf dem Wasser, Matthäus 14, 22 bis 33. Jesus drängte seine Jünger, ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, während er die Menschenmenge wegschickte. Als er die Leute weggeschickt hatte, ging er allein auf einen Berg, um zu beten. Es war Abend und er war dort ganz für sich. Das Boot war inzwischen viele hundert Meter vom Land entfernt und kämpfte gegen die Wellen, weil Gegenwind aufgekommen war. Doch in den frühen Morgenstunden kam Jesus auf die Jünger zu. Er ging auf dem Wasser. Als die Jünger ihn auf dem See laufen sahen, riefen sie beunruhigt, »Das ist eine Erscheinung!« und schrien vor Angst. Sofort sagte Jesus zu ihnen, »Nur Mut! Ich bin's! Habt keine Angst!« Da rief Petrus, »Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen.« Er sagte, »Komm!« Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser Jesus entgegen. Doch plötzlich blickte er auf den Sturm und bekam Angst. Er fing an zu sinken und schrie, »Herr, rette mich!« Sofort streckte Jesus die Hand aus, packte ihn und sagte, »Hast du so wenig Glauben? Warum hast du gezweifelt?« Nachdem sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Sturm. Die im Boot verbeugten sich vor ihm und sagten, »Du bist wirklich Gottes Sohn.«
Danke. Auch da wird der Petrus zweimal getäuscht. Zuerst, wo er die Gestalt gesehen hat, auf dem Wasser laufen. Sie anderen Stelle heisst, dass sie gedacht, das sei ein Geist. Ja? Sie haben Schiss gehabt. Gleichzeitig hat sie auch gestürmt. Und dann, wo Jesus sagt, wo er Jesus erkannt hat, voller Freude und gemerkt hat, wow, ich gehe gerade zu einem, hat er ja gar nicht mehr dran gedacht, dass er gar nicht laufen kann auf dem Wasser. Ja? Und Jesus hat es tatsächlich zugelassen, dass er dann abgesoffen ist, weil er einfach plötzlich das gemerkt hat, ich bin da auf dem Wasser, und hat ihn natürlich rausgezogen. Zweimal getäuscht. Verena, wirst du den ersten Teil lesen von der Verleugnung?
Der ganz.
Der erste Teil bis zum «Wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen?»
Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder zurückgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Darauf sagte Petrus zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Jesus erwiderte, ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal leugnen, mich zu kennen.
Also eine sehr spannungsvolle Situation. Die Ankündigung vom Tod von Jesus ist bereits erfolgt. Und Jesus redet da mit dem Simon Petrus. Und er ist voll überzeugt, ich bleibe bei dir, dick und, auch wenn es durch dick und dünn geht. Kurz darauf haben sie Jesus ergriffen und haben ihn abgeführt ins Haus vom hohen Priester. Der Petrus ist noch so ein bisschen zaghaft mitgegangen. Er hat sich vielleicht mögen erinnern an seine überzeugende Antwort vorher. Und dann ist es aber passiert, dass ihn jemand erkannt hat von diesen Leuten, oder sogar mehrere. Und dreimal hat er gelogen, dass er zu Jesus gehört. Und dann hat ihn Jesus einfach von weitem angeschaut. Und er hat gewusst, der Petrus, jetzt ist das passiert, was ich nie für möglich gehalten habe. Ich habe Jesus verleugnet, oder ich habe verleugnet, dass ich zu ihm gehöre. Er hat bitterlich geweint und ist rausgegangen. Das sind Täuschungen, ein paar von Petrus, er hat noch viel mehr erlebt, und auch die Jünger, wo sie sich einfach getauscht haben. Es war ja nicht einfach gewesen, mit dem Jesus oder, unterwegs zu sein. Und auch für uns heute ist es nicht ganz einfach, Jesus immer richtig zu verstehen. Was können wir daraus lernen? Ich will sagen, positiv, Täuschungen gehören zu unserem Alltag als Christen. Sie sind schmerzhaft und heilsam zugleich. Sie rücken die Wahrheit ins rechte Licht. Einmal dann, wenn es eine Wahrheit gibt im Ganzen. Und sie ermutigen mich zum Vertrauen auf Gott, weil ich merke, ich schaffe das alleine nicht. Negative Auswirkungen dürfen wir aber auch nicht außer Acht lassen. Täuschungen verunsichern, sie machen Angst, schüren Misstrauen. Sie können zum Versager stempeln, sie lähmen und belasten, auch wenn wir an mein Beispiel denken. Manche stressen, überfordern oder lösen Druck aus, weil sie eben nicht erwartet kommen. Und, wie wir beim Petrus sehen, sie verleiten zum Lügen. Allgemein würde ich sagen, zum Sündigen. Ja, wer täuscht denn uns eigentlich? Andere Menschen? Ich mich selber? Aber auch es gibt da einen Gegenspieler von Gott, der mich täuschen will. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Und wenn Täuschung heilsam ist, bin ich der Meinung, dass Gott eine Täuschung kann in mein Leben hineingeben, damit die Wahrheit das Licht kommt und ich ermutigt wird. Jesus warnt uns aber im Wesentlichen vor Täuschungen und Verführungen. Er selber erlebt ja auch eine Täuschung in der Wüste durch den Satan, wo er hat müssen Widerstand leisten. Ja, und was ist eigentlich die Rolle vom Satan? Satan heisst eigentlich Diabolo. Von dem Spiel, das wir in die Luft aufrühren, oder? Durch einen Anderwerfer, Verwirrer oder Verleumder. In der Tierwelt gibt es Vergleich. Die listige Schlange, die wir aus dem 1. Mose kennen, beim Sündenfall, wo Eva verführt. Der Wolf im Schafspelz, in Matthäus 7,15. Oder in der Engelwelt der Engel vom Licht, der aber eigentlich ein Engel von der Finsternis ist, im 2. Korinther. Das sind eigentlich Bilder, die zeigen, dass der Find nicht einfach ein fürspähender Drachen ist, wie er oft dargestellt wird, mit Hörnern oder einer Fratze oder einem Totenkopf oder einem Götz oder ein besessenes Wesen. All die Karikaturen, die wir vom Teufel kennen, die sind eigentlich gar nicht zutreffend. Die finden wir in der Bibel nicht als wirkliche Gefahr. Was wir hingegen finden, ist der brüllende Löwe. Der macht einem ja auch Angst, oder? Ähnlich wie eine Fratze. Den tue ich aber eigentlich in einem anderen Bereich ansiedeln, nämlich bei Verfolgung. Dann, wenn es aber wirklich um körperliche Not geht oder um Leben und Tod. Auf das möchte ich heute nicht eingehen. Aber die anderen Sachen, die wir hier sehen, listige Schlange, Wolf im Schafspelz, Engel vom Licht, da kommt Satan als etwas vermeintlich Gutes uns entgegen. Das heisst, wir werden zuerst einmal getäuscht von ihm. Er sagt, ich bin gut. Ich kann, das ist kein Problem. Mach das nur. Das ist nicht so schlimm. Oder gang auf das ein, das ist schon recht, mach das nur. Du kannst da schon mitmachen in dieser Sache, du magst das schon noch, das schaffst schon noch. Das ist die Rolle von Satan. Er ist ein Verführer. Er hat Jesus auf die Schiene wollen bringen. Er sagt, ja, komm doch da runter von dieser Schiene, das packst du. Da werden dich die Engel runtertragen. Er beeindruckt mit Machtdemonstrationen. Wunder und Zeichen, das kann er auch. Oder er knechtet mit Stummheit, Besessenheit, Zerstörung, Sünde oder Peinigung. Und im Ganzen inne hat er ein Ziel. Er will verhindern, dass wir wachsen zu Gott und zu Jesus sind. Dass wir in unserem alten Leben, in dem Leben voll von Sünde und von Abhängigkeiten bleiben. Gott warnt uns vor einer einseitigen Sichtweise. Eben zum Beispiel, dass er dann fürspähender Drache sein soll oder irgendetwas, wo wir sowieso denken, ja, das mache ich echt nicht. Ja. Er warnt uns und sagt, hey, der kommt als Engel vom Licht zu dir. Der kommt als Wolf im Schafspelz. Bei dieser Warnung denken wir vielleicht auch wieder zuerst einmal an irgendwelche Sektenführer oder Esoteriker oder Imam oder Zauberer, Antichristen oder falsche Christus. Also nicht an mich, sondern an irgendjemand anders, der da so verführerisch daherkommt. Aber auch da gibt Jesus nochmal einen Hinweis. Auch die Pharisäer sind dem Glauben, dass Jesus eigentlich etwas Falsches ist, verfallen. Sie haben gedacht, er mache das im Namen vom Teufel. Die Sachen, die Wunder und so, die Befreiungen. Jesus braucht ja das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Dort sagt er, wenn der Mensch nicht offen ist für Gottes Wirken, dann kommt der Böse und raubt das Gehörte und täuscht uns und nimmt uns das weg wieder, was wir gehört haben von dem Guten. Deshalb beten wir auch oft für erwartungsvolle oder offene Herzen bei Menschen, wenn wir merken, dass sie irgendwo in einer Sackgasse sind, dass Gott zu ihnen reden kann und dass das Wort tatsächlich auch kann aufgehen und Frucht bringen und nicht gestohlen wird. Jetzt aber noch einmal schnell zu dieser Sichtweise, dass das Böse oder auch die Täuschungen immer von außen kommen. Jesus sagt dazu, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Er hat das gesagt und hat damit gemeint, hey, lasst euch nicht täuschen. Es ist nicht von außen, wo das kommt, sondern es kommt von innen. Ihr seid ein Teil von dem, wo böse ist. Deshalb müssen wir auch die Warnung ernst nehmen, die er den Pharisäer gegeben hat. Und gelten die Warnungen auch bezüglich Verführung für uns. Wir haben also das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Das haben die Pharisäer voll, das Problem haben sie voll gehabt und auch die anderen Menschen. Jesus hat Sachen gemacht, die man einfach nicht gekannt hat. Ja, vom Wasser laufen, wer kann denn das schon? Oder Besessene heilen oder Kranke heilen. Die sind mega verschrocken und haben gedacht, ja, das ist eine Täuschung oder der ist irgendwie von einem anderen Planet. Ich möchte noch einen Gedanken jetzt verlieren zu der Täuschung selber, zum Ursprung von der Täuschung. Das ist jetzt vielleicht für die einen ein bisschen schwierig. Lassen Sie mich einfach mal so sagen, es ist eine Frage und nicht ein Wort. Ich glaube, dass der Ursprung von der Täuschung im Garten Eden liegt. Also das heisst im Paradies, bei den ersten beiden Akten, wo es um Verführung gegangen ist und Täuschung. Die Schlange, Satan, hat Eva getäuscht und hat gesagt, nimm nur von dem Äpfel, das ist okay. Ist das da, wirst du noch sehen, wirst du noch ein bisschen mehr so wie Gott. Die Schlange hat genau gewusst, der Mensch ist geschaffen eigentlich zum einem Bild von Gott. Und nachher ist sie als zweiten Akt zum Adam gegangen und hat ihm das gleich auch noch gesagt und auch noch gegeben vom Äpfel. Das war der Anfang von der Täuschung. Die Folgen Von dem Akt oder von dem Ungehorsam kennen wir vorher, sind sie nackt gewesen, sie haben sich weiter daran nicht gestört. Nachher haben sie sich geschämt und haben sich bedeckt und haben sich versteckt. Vorher hat Gott sie umsorgt. Nachher sagt Gott, jetzt bist du voller Angst und verlassen. Du fühlst dich nicht versorgt. Vorher haben sie ein bisschen den Garten bebauen und bewahren, also das Paradies. Nachher heisst es, sie haben schmerzvolle Geburten gehabt. Frauen haben nach dem Mann verlangt, der Mann hat sie beherrscht und die Arbeit ist mit Mühsal beladen und die Menschen müssen sterben. Das sind Folgen, klassische Folgen, wo wir heute auch alle Angst davor haben, dass sie uns passieren würden. Oder einfach in unser Leben hineinkommen in einem grossen Mass. Ja, in unserer Logik, und jetzt komme ich auf das Schwierige, hat Gott ja eigentlich die Macht gehabt, das zu verhindern, oder? Er hätte ja die Schlange gar nicht müssen im Garten umeinander laufen lassen. Er hätte können verhindern, dass es Verführungen gibt zum Sündenfall. Er hätte Satan, wo ja ein gefallener Engel ist, gar nicht müssen machen. Er hätte ihn können in die Schranke weisen und sagen, nein, du fallst mir nicht ab. Dann hat alles einen anderen Lauf genommen. Und dann dazu kommt ja noch, dass Gott allwissend ist. Also das heisst, er hat alles können voraussehen, was passiert. So denken wir als Menschen. Ich vermute auch der ein oder andere von euch. Ich jedenfalls denke auch etwa mal so. Warum also hat er das nicht verhindert? Eine sehr interessante Frage, wo wir eigentlich, ehrlich gesagt, nicht im Stand sind, die zu beantworten. Drehen wir noch einmal. Hat sich Gott täuschen lassen? Wir denken, ja, Gott hat sich täuschen lassen bei der Erschaffung der Engel. Er hat eigentlich etwas Gutes wollen machen, aber Satan ist abgefallen und zu einem Feind geworden. Zweiter Punkt, Gott hat sich täuschen lassen von Adam und Eva im Paradies. Die haben nämlich Gott weniger geglaubt als Satan, haben von dem Apfel gegessen und haben mit allen diesen schwerwiegenden Konsequenzen für Menschen und Gott nachher müssen leben. Bis heute. Drittens, Gott hat sich auch täuschen lassen von der Menschheit im Ganzen mit ihrer Bosheit. Er hat nämlich gesagt, es reut mich, dass ich den Menschen gemacht habe. Und hat eine Sintflut geschickt und hat nur ein paar wenige gerettet mit dem Noah und seiner Familie. Und viertens, Gott hat sich täuschen lassen vom Judas. Er hat ihn beruf als einer von seinen besten Männer, hat ihn mitgenommen in seiner Zeit, hat ihn geführt und hat ihn bejüngert und am Schluss hat er ihn verraten. Also, Gott kann sich in dem Fall täuschen lassen. Stellt euch mal vor, Gott hat das verhindert. Kein Engel würde in die Opposition gehen. Es gäbe keinen Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse im Paradies. Die Menschen wären nicht so verantwortungslos und böse und Jesus hätte nicht am Kreuz müssen leiden und sterben. Hätte er das können verhindern? Ja, selbstverständlich hätte er das können. Er ist Gott. Aber, und das ist für mich jetzt das Zentrale, Gott hat einen anderen Plan. Gott hat nämlich den Plan gehabt, dass er mit dem Schöpfungsakt Wesen schafft, die eine Eigenverantwortung haben. Das heisst, er hat wählen, einem Menschen Kompetenzen geben, Verantwortung und hat tatsächlich damit seine eigene Macht und seine eigene Kompetenz eingeschränkt. Ich denke, er hat das auch bei den Engeln gemacht, sonst wäre es nämlich nicht möglich gewesen, dass einer sich gegen ihn auflehnt. Warum er das gemacht hat, das können wir nicht. Das entzieht sich unserer Erkenntnis. Er hat es einfach so gemacht. Es ist klar, dass das der Liebesplan Gottes war. Und dass er damit Probleme gehabt hat, das wissen wir bis heute. Er hat damit uns Probleme. Er hat gemacht, dass die Wesen, also die Engel und auch die Menschen, freie Entscheidungsfreiheit haben. Und damit hat er ihnen ein Stück Macht gegeben, auch über andere und zu herrschen. Seine ungeteilte Liebe zu diesen Wesen, zu uns und auch zu den Engeln, die kann Gott einfach nicht lügen. Er ist und bleibt gut. Er kann nicht anders. Aber er lebt mit uns zusammen in einer Welt, die er geschaffen hat, die gezeichnet ist von der Macht des Bösen. Er kann seine Identität als liebender Gott nie ändern. Er ist Liebe in Reinform. Das bedeutet, er kann einfach nicht anders als Liebe leben. Und alles, was er macht, zielt auf das hin, dass die Menschen und die Wesen wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkommen, nämlich in einer befreiten Art vom Bösen und von Täuschungen. Das erklärt auch, weshalb der Satan in einem ständigen Kampf ist mit Gott. Wenn einfach Satan würde sagen, ja, ich habe jetzt sowieso die Macht über alles, dann nachher müsst ihr ja nicht kämpfen gegen Gott. Und umgekehrt weiß Gott ganz genau, ich habe eigentlich immer noch die Macht über den Satan, und das weiß der Satan auch. Das ist auch der Grund, warum er mit Jesus am Schluss keine andere Wahl hat, weder eigentlich sein Teil, sein Sohn Gottes, eigentlich zu opfern, damit wir aus dieser Situation eigentlich überhaupt rauskommen können. Es hätte kein anderes Opfer wäre möglich gewesen. Manchmal hören wir und denken, ja, hätte ja auch können das ein bisschen anders machen, hätte ja einen Geissbock können töten. Nein, das geht nicht. Es ist nur möglich gewesen, durch das, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass er den Plan, den Liebesplan kann verwirklichen. Ich fasse zusammen. Jesus warnt uns, zu meinen, dass wir nicht getäuscht werden können. Das haben wir gesehen heute Morgen. Satan kommt nicht einfach mit einer wüsten Fratze oder mit irgendeinem Drachen als Drachen verkleidet, sondern er kommt als etwas Gutes. Er ist aber böse. Er bietet uns etwas Gutes an und gibt uns etwas Böses. Unsere Herzen, wie der Markus, was uns im Markus von Jesus gesagt worden ist, Markus 7, sind seit dem Sündenfall infiziert mit dem Bösen. Ähnlich wie wenn jemand Corona positiv ist. Und es bleibt auch so. Wir müssen nicht meinen, wir können das durch das, dass wir besonders gläubig sind, einfach auf die Seite schieben. Die Infektion, die ist da und wir können getäuscht werden. Die Rettung aus dem Elend ist klar, das ist Jesus, der gestorben ist, stellvertretend für das, für uns. Er ist das Opfer. Und Jesus gibt uns auch die Möglichkeit, abgabefrei, das heisst, ohne Opfer durch die Duty-Free-Zone durchzukommen. Das ist die Zone, die abgabefrei ist, also wo man nichts zahlen muss. Und zwar um, nicht ins Flüger jetzt kommen, sondern auf eine neue Erde und in einen neuen Himmel. Und das ist das Positive an dem Ganzen für uns heute. Wir haben die Hoffnung auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde, wo alles anders wird sein. Habt ihr gewusst, im Himmel wird es einmal nicht nur Lämmer und Engel geben, sondern es gibt auch Wölfe und es gibt Löwen und es gibt Schlangen. Ich lese noch einmal schnell. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind und die Schlange, Staub wird ihre Nahrung sein. Man wird nichts Böses und nichts Schlechtes tun auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Das ist ein Abschnitt aus dem Jesaja 65, Vers 25, als eine Prophetie. Recht und Gerechtigkeit erfüllen dann die ganze Natur, Mensch, Tier und Pflanzen, sodass der Kampf ums Dasein, Täuschungen und Verführungen der Vergangenheit angehört. Und der Gott von der Liebe wird alles in allem sein. Und jetzt zum Schluss noch ein kleiner Vermerk. Also für die, die jetzt schon gerne mal auf Fleisch oder Milchprodukte oder Eier verzichten wollen, also vegan leben, ihr übt für den Himmel. Amen.